Hallo und herzlich willkommen hier zum Spielboxcast Ausgabe 38. Mein Name ist Manuel Fritsch und zusammen bei mir im Studio, im Virtuellen, natürlich unser Chefredakteur Stefan Duksch. Guten Morgen.
Ja, guten Tag, Manuel.
In der Batcave ist immer dunkel, da weiß ich einfach die Uhrzeit nicht. Wir haben heute spannende News und einen spannenden Gast, nämlich Michael Menzel ist bei uns und erzählt uns exklusiv von seinem Batman-Spiel, was bei Cosmos rauskommt. Wir haben exklusive erste Einblicke bekommen vom Autor selbst. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Das hört ihr hier gleich bei uns, wie Michael Menzel uns Rede und Antwort steht und welche Batman-Vergangenheit er mitbringt und wie das Projekt entstanden ist, bevor wir dazu kommen. Und natürlich auch die Ausblicke in aktuelle und alte Hefte. Ein paar kleine News. Viel ist nicht passiert in diesem Monat, aber zumindest gibt es ein paar Sachen, die zumindest erwähnenswert sind. Die Hallenpläne sind online von der Spiel 26, die größte bisher existierende Spielemesse, die immer noch gewachsen ist. Ist schon Freitag, Samstag sind schon zu 50% ausverkauft. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Also man muss sich ranhalten, wenn man am Wochenende dann noch hin möchte.
Ja, wobei, wenn pro Tag 55.000 oder mehr Menschen reinkommen, dann sind da noch weit über 20.000 Tickets pro Tag dann da. Also ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt schon die Panik bekommen sollte, aber wer glaubt, am Freitag oder Samstag da entspannt aufzuschlagen und zu sagen, oh, ich guck mal, dass ich mir gerade noch ein Ticket schieße. Es könnte schief gehen. Also von daher, man sollte sich weiterhin kümmern, haben wir ja vor einem Monat auch schon gesagt. Und aber es ist ja okay, dass die Messe auch bekannt gibt, an welchen Tagen es denn ein bisschen voller wird, beziehungsweise wann es schon eher sein könnte, dass ausverkauft ist, weil ausverkauft sein werden die Tage wahrscheinlich auch wieder, genau wie im vergangenen Jahr, wo alle 4 Tage ausverkauft waren. Und dann muss man sich halt rechtzeitig drum kümmern, dass man da seine Karten bekommt, die man dann für jeden einzelnen Tag dann lösen muss. Und man muss sich auch ein bisschen neu orientieren. Wir haben es ja eben gerade schon gehört, die neuen Hallenpläne sind online. Die Halle 8 wird mitbespielt, die Messe ist komplett voll. Und das heißt zum Beispiel auch für diejenigen, die sagen, ich fahre gerne mal 1,5 Stunden früher hin, um mich ganz vorne einzustellen. Das könnte ein nasses Manöver werden im Oktober, denn die Hallen sind ja jetzt alle belegt und dann gibt es nicht mehr so viele Plätze, in denen man dann warten kann. Weil die Halle 8, in denen sich früher, weiß ich nicht, 10.000 Menschen gestaut haben, die dann auf die Messe wollten und dann da reingeströmt sind, die ist jetzt mittlerweile ebenfalls belegt. Da sind auch einige Verlage drin. Ich habe mir gerade mal den Hallenplan aufgerufen. Das sieht sehr interessant aus, weil die Halle, da ist ja so, wenn man da reinkommt, von vorne, vom Eingang vorne, von der Grugerhalle aus, wenn man da geradeaus durchgeht, landet man dann in der Halle 7. Aber der Großteil dieser Halle 8 öffnet sich ja zur linken Seite. Und da haben die, hat der März Verlag was ganz Spannendes gemacht, der hat praktisch einen riesengroßen diagonalen Gang quer durch die Halle geschlagen, dass man da auch so quer auch dann durchsausen kann. Wahrscheinlich, dass die Massen, die dann hineinströmen, dann sich nicht irgendwie in den Ständen stauen, sondern dass sie besser abfließen, auch in die anderen Hallen zu kommen. Und in der neuen Halle 8 sind unter anderem Haber, Zoch und Norris, Jumbo ist da, Mattel, Helvetik, Denkriesen sind dort vertreten. Also da sind eine ganze Menge Verlage, die auch sagten, wir wollen mal eine größere Fläche haben, die dort Platz gefunden haben. Und dann geht es weiter in den Hallen 7 mit den Familienspielen. Und wir wissen ja, dass auch die anderen Spielebereiche sehr, sehr viel mehr Platz bekommen haben. Die Halle 1 und 1a sind dann ausschließlich für Rollen und Miniaturspiele da. Und die Halle 2, die teilt sich so ein bisschen, da sind dann unter anderem auch die Kennerspiele drin und da findet sich auch der Stand der Spielbox, da werden wir dann im nächsten Monat auch nochmal darauf hinweisen, wer uns besuchen möchte. Also das alles in den Hallenplänen, wer möchte, kann da schon mal seinen Laufplan erstellen. Allerdings die Informationen zu den einzelnen Verlagen, die werden noch gesammelt. Die Messe bzw. der März Verlag kündigt an, dass die App, die ich sehr, sehr gerne nutze zu Spiel, weil da sehr viele Informationen sehr prima zusammengefasst sind, die soll um den 3. September rum aktualisiert werden. Und dann haben wir auch da dann ein bisschen mehr digitalen Input, um zu gucken, was wir denn alles so dort uns anschauen werden. Und dann gibt es noch was Neues. Hast du schon mal in Essen irgendetwas anderes gemacht, als auf der Messe herumzulaufen, Manuel?
Außer abends irgendwo mal einen Burger gegessen? Nein, also nur gespielt tatsächlich. Aber ich kenne das von der Gamescom, dass dann in Köln tatsächlich auch noch so ein Festival ist und die Stadt so ein bisschen dann auch zur Messestadt wird. Das ist jetzt mit Essen spielt auch der Fall.
Genau, also es wird an verschiedenen Stellen, wo du dann deinen Burger gibst, isst vielleicht dann auch einen Spielcocktail geben. Gin und Win heißt er dann. Ja. Fruchtig frischer Gin-Cocktail mit Signature-Charakter. Gin oder alkoholfreier Gin, Apfelsaft, Zitronensaft, frische Minze und Apfel. Folgende Location bieten euch diesen Cocktail. Das alles findet sich auf der Seite spiel-essen.de. Warum sage ich das so ausführlich? Weil da noch so was Cleveres passiert ist. Das, was du nämlich sagtest, es wird das Spielen in die Stadt getragen. Diverse Vorteilspartner sind dabei. Der Domschatz in Essen, der UNESCO-Welterbe-Zollverein, Stadtrundfahrten, Museum Volkwang, der Volkwang, das eine oder andere Escape Room. Also die alle bieten Vorteile, wenn man mit einem Ticket der Spiel ankommt, also vielleicht auch dann an einem Tag mal nicht auf die Messe geht. Und es gibt drei sehr spektakuläre Dinge, die man machen kann. Man kann sich anmelden zu Spieleabenden in besonderen Locations. In der 22. Etage des Rathauses in Essen kann man spielen. Im Red Dot Sign Museum kann man am Schürerstand spielen. Da ist relativ wenig Platz, da sollte man sich rechtzeitig anmelden. Und es gibt ein Schiff der Weißen Flotte Baldeney auf dem See, das da schippert durch die Gegend. Da können auch 140 Menschen spielen. Da muss man sich allerdings rechtzeitig für anmelden. Diese Sachen funktionieren alle über die Seiten essespiel.de. Also wer dann nochmal eine andere Idee hat, was anderes zu machen, als sich die Messehallen selber anzugucken, der findet bei essenspiel.de eine ganze Menge Angebote. Neue Initiative finde ich gut. Die ganze Stadt feiert die Spiel, ist die Überschrift. Und da bewegt sich was in der richtigen Richtung, finde ich.
Sehr schön. Lang überfällig. Auf jeden Fall toll, dass dieses Initiative jetzt da irgendwie gestartet ist. Auch anmelden sollte man sich für den nächsten Weltrekordversuch. Mhm. Das scheint jetzt Tradition zu werden, dass die Krugerhalle Schauplatz wird für Weltrekordversuche. Letztes Jahr waren es, mit wie vielen Leuten kann Smudo von den Fantastischen Vier gleichzeitig Catan spielen oder Catan Connect? Dieses Jahr hat sich Asmodee die Krugerhalle gemietet und versucht einen Werwölfe-Weltrekordversuch. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht die größte simultane Runde werden wird oder so. Auch da muss man sich natürlich anmelden in der Krugerhalle, die direkt neben dem Messegelände ist. Ein altehrwürdiges Traditionsgebäude in Essen, die immer mehr auch zum Teil der Spielmesse wird, hat man so das Gefühl, ne, für solche gesonderten Veranstaltungen.
Ja, war ja letztes Mal schon eine beeindruckende Veranstaltung, die Cosmos mit Catan dorthin gezaubert hat. Jetzt ist halt Asmodee an der Reihe. Wir sollten sagen, es ist am Donnerstag, dem 22. Oktober findet das statt, also am ersten Messeabend. Los geht's da ab circa 18 Uhr in der Krugerhalle und allzu viele Informationen sind da noch nicht raus, wie das genau ablaufen wird. Das wird allerdings Asmodee dann auch noch kommunizieren und freut euch auf eine beeindruckende Kulisse sowie eine Livestream-Moderation durch einen bekannten Streamer. Das bist nicht du, ne?
Nee.
Nein. Gibt es tatsächlich noch jemand anders, der das machen wird?
Weder bekannt noch Streamer.
Also schauen wir mal, wer da noch auftaucht. Aber das nächste Event, was rund um die Messe in Essen und die Spiele in diesem Jahr stattfindet.
Du, ich habe da eine Idee. Also auch Grüße an Tim und Barbara Nostheide. Wie wäre es denn, wir mieten nächstes Jahr die Krugerhalle und machen einen Live-Podcast. Spielbox aus der Messe, aus der Krugerhalle mit Tausenden von Zuhörenden. Das wäre es doch.
Ich weiß nicht, ob die Krugerhalle dafür aufreicht, aber es gibt ja das Stadion. Das Stadion Hafenstraße ist ja um die Ecke. Vielleicht könnte man da auch noch was machen. Das ist Aufgabe des Nordteil des Verlages, das zu realisieren. Wir können es nur anbieten.
Sehr schön. Dann, wenn man nicht auf die Messe geht, aber trotzdem gerne mit ganz vielen unbekannten Leuten neu Spiele entdecken will, dann gibt es da eine schöne Eventreihe, die nennt sich Stadtland spielt. Auch an der Stelle der Hinweis, die findet dieses Jahr wieder statt vom 19. bis zum 20., also an beiden Tagen, am 19. und am 20. September. Stadtland spielt und über 444 Orte machen da mit. Laut Webseite von Flensburg bis Graz.
Bitte.
Also nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich auch in vielen Nachbarländern findet diese Aktion statt. Polen ganz viel. Natürlich Österreich, in der Schweiz relativ wenig, wenn ich da mal so hingucke, aber wenn man Basel wohnt oder Zürich, da finden sich auch grenznah noch Sachen, aber in Österreich sind auch ganz viele, aber vor allem primär eben in Deutschland machen ganz viele städtische Vereine Spieletreffs dort mit und bringen Leuten, die vielleicht noch nicht so viel gespielt haben, dort Brettspiele näher. Haben wir auch schon oft mitgemacht hier und die Verlage unterstützen das auch. Also wenn ihr jetzt sagt, oh, wir sind noch nicht dabei mit unserem Spieletreff, könnt ihr euch da melden. Da bekommt man dann auch manchmal Spielepakete und so weiter. Ganz, ganz tolle Aktion, die dann eben gebündelt am 19. und 20. September stattfindet.
Und wo das Ganze stattfindet, kann man sehen auf der Seite stadt-land-spiel.de oder man guckt einfach unter die Shownotes von unserem Podcast hier. Da werden wir das dann auch nochmal auflisten. Und dann haben wir noch etwas in den News. Gerade reingekommen, Ravensburger schickt uns neue Informationen zu Disney Lorcana. Sammelkartenspiel, ja, kennen wir, aber was jetzt da alles in der Pressemitteilung stand, das war doch schon interessanter, weil es wird jetzt in Anführungsstrichen nicht nur Karten und Boxen und Sonstiges geben, sondern Lokana wird digital und Lokana wird gleichzeitig immer noch analog mit Büchern. Also wir können kurz und knapp sagen, Manuel, Lokana bespielt demnächst alle Ebenen, die es so gibt.
Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also Lokana wächst und wächst und wächst, ist jetzt auch auf der Gamescom, auf die ich mich gerade vorbereitet, natürlich auch wieder Thema, weil dort eben auch die Trading Cards, also Magic, Lokana vor allem eben auch einen großen Stellenwert inzwischen haben. Lokana wächst und wächst und eben jetzt eben der Schritt ins Digitale rein. Das wird das Grundspiel nicht verändern, also es wird trotzdem natürlich weiterhin Trading Card mit echten Karten geben, das wird auch weiter wachsen, aber natürlich überlegt man sich bei Disney und bei Ravensburger, wie man den Markt noch weiter abgrasen kann. Und viele Trading Card Games machen irgendwann den Schritt. Magic hat sehr lange dafür gebraucht. Also es gab ganz, ganz lange von Magic the Gathering eine sehr schlechte digitale Version, die kaum gespielt wurde, die bei uns Videospielern immer galt als spielbare Excel-Tabelle, wo alle gesagt haben, warum soll man da Geld investieren? Dann hat Blizzard mit Hearthstone gezeigt, wie man Kartenspiele digital umsetzen kann. War ein Riesenerfolg und seit diesem Erfolg von Hearthstone, das ist ein World of Warcraft Spiel, was es eben nur digital gibt, haben dann alle gemerkt, okay, das funktioniert, das geht. Dann hat Magic eine ganz, ganz tolle App rausgebracht, die dann auch durch die Decke gegangen ist und das versucht jetzt Lokana eben auch. Also TCG wird digital, man kann in Zukunft auch seine Ink dort digital machen. Es wird ein separater Client, es wird wahrscheinlich dann eben auch ein sehr starkes Monetarisierungssystem haben. Noch nicht bekannt ist, ob man irgendwelche Kombinationen hat. Also bei Magic ist dann so, du kaufst manchmal Booster und dann kriegst du einen Code in dem Booster und hast dann eben auch digital Karten davon. Es gab ja auch Trading Card Games, die versucht haben, das miteinander zu vermählen, wo du dann gesagt hast, das Gleiche, was ich print habe, habe ich auch online. Das finde ich eigentlich immer die schönste Lösung, dass du nicht doppelt kaufen musst, sondern dass du einfach sagen kannst, ich habe hier ein Pack, das scanne ich und dann habe ich die gleichen Karten auch digital wie offline. Das hat natürlich dann alles mit Digital Rights Management zu tun. So klingt es jetzt hier nicht, was Disney bekannt gegeben hat mit Ravensburger, sondern dass es einfach eine separate App wird, die für sich funktioniert, aber man eben dann dieses Lokana-Spiel auch digital ohne Offline-Menschen spielen können wird, auch mit Boostern und Monetarisierung. Du hast schon gesagt, die Lokana-Welt wird weiter ausgebaut mit Büchern. Es wird zusätzlich natürlich auch neue Lizenzen geben, die reinfließen. Also Coco bekommt einen neuen Film, ist jetzt auch drin, wurde jetzt auf dem Disney-Event auch bekannt gegeben. Natürlich kommen immer mehr Figuren aus der Disney-Welt da rein. Und es wird natürlich auch für die Sammler, das ist ja auch ein großer Aspekt, diese seltenen Karten zu sammeln wegen dem schönen Artwork, die ja wirklich immer unique auch sind für Lokana. Da wird es dann auch jetzt Curators Collections geben, wo dann die beliebtesten Glimmer aus der Kartenwelt dann eben nochmal Special Editions mit neuen Zeichnungen bekommen und wahrscheinlich auch Special Effekten und so weiter. Also für die Sammler wird da auch was getan. Auf allen Ebenen wächst Lokana weiter und wird weiterhin viel Geld für Ravensburger und Disney generieren.
Und wer jetzt nervös wird und sagt, das habe ich aber noch gar nicht und ich muss das jetzt sofort haben, dass wir reden von Dingen, die 2027 passieren sollen. Folgende, aber natürlich lassen Disney und Ravensburger schon mal reingucken, was sie denn so planen, um das Interesse natürlich zu wecken. Und ja, viele weitere Charaktere sollen kommen, hast du gerade gesagt. Das ist die Frage, wann öffnet man die ganze Sache dann noch für weitere Charaktere, die vielleicht da reinpassen würden? Ich meine, wir reden ja jetzt gleich mit Michael Menzel über das Thema Batman. Können so ein paar Herrschaften von dort oder von anderen DC-Comics vielleicht auch umturnen? Ist das theoretisch überhaupt möglich oder ist sowas gar nicht denkbar?
Rein theoretisch wäre es natürlich möglich. Also es gibt natürlich auch Crossover-Comics zwischen Marvel und DC. Genau. Das gibt's, aber bevor jetzt Batman bei Lokana auftaucht, glaube ich, dass eher die Marvel-Charaktere dort auftauchen. In Magic und so sind sie ja schon alle, weil Magic sich da ja für alle möglichen Lizenzen öffnet und da gab's dann eben auch schon Kooperationen. Aber hier bei Lokana ist man bisher bei Disney noch sehr darauf beachtet, wirklich die Animationsfilme, die hauseigenen zu machen, mit Pixar und Darkwing Duck und so weiter und solchen Geschichten. Das ist schon das höchste der Gefühle. Also bevor dann da die menschlichen Charaktere auftauchen, vergeht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Das heißt, heißt, wir müssen uns erstmal mit dem Batman-Spiel ohne Locana von Michael Menzel zufrieden geben. Aber im Gegenteil, wir freuen uns ja sehr darauf. Wir freuen uns ebenso auf das Interview jetzt mit ihm, was wir jetzt gerade im Vorgang mit ihm aufgenommen haben. Und das wollen wir euch jetzt zeigen. Im Gespräch Michael Menzel über das neue Spiel, was bei Cosmos erscheinen wird zur Messe im Oktober. Batman Gotham City Crimes. Viel Spaß.
Es wird nur wenigen Menschen zuteil, dass sie öfter eingeladen werden in den Spielbox-Cast. Nur wenige Menschen durften überhaupt ein zweites Mal dabei sein. Heute haben wir wieder so einen Fall. Hat natürlich einen ganz besonderen Anlass, ein ganz besonderes Spiel, was in Essen herauskommen wird. Und wir haben den Illustrator, Grafiker und Spieleautor in diesem Fall, Michael Menzel, zu Gast. Hallo, Michael.
Hallo. Hallo.
Na, 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 Menzel!
Das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf.
Man merkt, der Kollege Fritsch ist fast ein Fachmann zum Thema Batman. Das neue Spiel heißt Batman Gotham City Crimes. Was interessiert dich am meisten, Manuel?
Ja, alles daran. Also als ich das gesehen habe, dachte ich ja, super cool. Also A, ein tolles Thema, B, ein super Autor, C, dann die Frage, auch Illustrator in dem Fall. Das klären wir jetzt alles. Deswegen haben wir dich eingeladen, Michael, weil wir natürlich alles wissen wollen über Batman Gotham City Crimes, wenn Gotham eure Hilfe braucht. Ein super schöner, langer deutscher Untertitel, der noch da drauf muss. Willst du erstmal vielleicht Michael Menzel noch mal kurz vorstellen, bevor wir ans Eingemachte gehen?
Wer ihn noch nicht kennen sollte, ne? Michael Menzel, 50 Jahre alt, ich bitte um Korrektur, wenn falsch recherchiert, seit 2003 selbstständig, vorher für einen Computerspiele-Softwarebereich tätig und dann gibt es diese wunderschöne Geschichte, dass er in einem Spielwarengeschäft in Duisburg den Peter Neugebauer von Cosmos getroffen hat, mit dem er schon zusammengearbeitet hat und dann wurde gesagt, ja, wenn du dich selbstständig machst, dann mach doch mal was. Manga hieß das erste Spiel, was er für Cosmos 2004 illustriert hat. 10 Jahre später, ich habe noch eine Mappe oder ein Büchlein von Michael gefunden, waren es bereits über 100 Spiele, die er gestaltet hatte. Darunter zum Beispiel Turn- und Taxi-Spiel des Jahres 2006, Die Säulen der Erde, Deutscher Spielepreis 2007. Da kommt der letzte Relaunch von Siedler von Catan, war da unterwegs. Das sind schon über 100 Spiele in den ersten 10 Jahren. Ja, und dann hat Michael gewechselt in den Bereich Spieleautor, Die Legenden von Andor, erschien 2012. Da ein Jahr später Kennerspiel des Jahres. 10 weitere Boxen mit Erweiterungen, Basisspielen sind rausgekommen. Und was selten ist bei Michael Menzel, weitere eigene Brettspiele. 2021 Robin Hood, damals nominiert zum Spiel des Jahres. 2023 Drachenhüter. Da war Michael auch zu Gast hier bei uns im Podcast. Und jetzt gibt's was Neues. Batman Gotham City Crimes im Jahr 2026. Und das ist alles noch ganz geheime Kommandosache. Und jetzt müssen wir unbedingt mal fragen, was passiert in dem Spiel? Was machen wir da eigentlich?
Also erstmal vielen Dank für den Recap.
Das war Ihr Leben.
Ja, genau. Ich habe gerade so einen Film vor Augen. Wow. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber als das irgendwie sich abzeichnete, dass das klappen könnte, habe ich nur so gedacht, okay, das ist Perfect Match. Also das funktioniert. Ich liebe Comics, ich liebe Batman, von klein auf und das war Perfect Match und dann die wichtigste Aufgabe war eigentlich, dass es halt nicht einfach nur ein Lizenzspiel ist, sag ich mal, also wo man irgendein Spiel hat und da steht dann Batman drauf, sondern dass es sich wirklich so anfühlt wie Batman und genau das ist es auch geworden. Also es ist wie, als würdest du ein Comicbuch aufschlagen. Ne? Das Bat-Signal erstrahlt am nächtlichen Himmel über Gotham und Commissioner Gordon ruft euch und der geht dahin und der sagt, oh, wir haben hier ein Problem wir haben hier einen Fall, den wir nicht lösen können und Tatort XY und dann hast du komplett Gotham City vor dir als großen Spielplan und musst diesen Fall lösen und genau das machen wir in dem Spiel. Also so ist es. Mhm.
Es ist ein kooperatives Abenteuerspiel, so nennt ihr das, oder du und Cosmos. Wie ist denn das zusammengekommen, weil du gesagt hast, Perfect Match? Also hat DC oder Warner in dem Fall gehört ja inzwischen zusammen, gesagt, wir wollen gerne ein Brettspiel haben. Hat Cosmos gesagt, wir wollen unbedingt ein Batman-Spiel. Hast du gesagt, du willst, also wie kam diese Idee dann auch, dass du dieses Spiel machst, weil du gesagt hast, Perfect Match, aber von welcher Seite aus kam welcher Impuls?
Also ich denke, es ging von, also soweit ich weiß, also die ganze Kommunikation mit DC lief tatsächlich über Cosmos. Da kann ich nicht ganz so viel zu sagen, aber ich nehme an, ich glaube, dass die ursprüngliche Idee bei uns entstanden ist, also im Gespräch zwischen Redaktion und mir. Mhm. Und dann wurde halt abgecheckt, ob da überhaupt Interesse ist. Und da war sehr großes Interesse. Und dann, wie gesagt, das passte perfekt zusammen.
Ist es denn, apropos Perfect Match, ist es jetzt ein Spiel im System von Robin Hood? Weil ich kann mich noch daran erinnern, als wir zusammen auf der Bühne waren bei der Spiel des Jahresverleihung, dass du schon so auch Andeutungen gemacht hast, es war vielleicht nicht das letzte Spiel mit diesem System oder wir zumindest halt auch die Vermutung hatten, dieses System war so gut, wie Robin Hood funktioniert hat, dass man damit auch andere Spiele umsetzen kann, oder ist es was komplett Eigenständiges?
Nee, es ist was komplett Eigenständiges. Also ich würde dir recht geben, dass bei Robin Hood ganz viele Sachen waren, die schön waren. Aber Batman ist komplett eigenständig und wie gesagt, es ging vor allen Dingen darum, dem Thema gerecht zu werden. Also du hast zum Beispiel bei Robin Hood oder bei Andor hast du so Sachen, wo du läufst durch die Gegend und sammelst irgendwie ein Schwert ein und dann hast du halt fortan ein Schwert. Und bei Batman wäre es total blöd, wenn der durch die Gegend läuft und einen Batarang findet und plötzlich, jetzt habe ich einen Batarang. So, das muss er ja schon alles direkt haben. Mhm. Und dadurch muss es eigentlich ganz, ganz anders aufziehen. Also das heißt nicht, dass das Robin Hood-Thema oder
Mechanik,
Spielmechanik, ob man das nicht nochmal aufgreifen kann, aber Batman ist komplett was anderes.
Schade, jetzt habe ich eine Wette verloren. Wir haben im Vorgespräch, habe ich gewettet mit Stefan, dass diese Fußstapfen von Robin Hood, das könnte doch das Batmobil sein. Das war meine Theorie. Mist.
Nee, funktioniert anders. Sorry.
Da ist noch genug Platz für eine Fortsetzung. Wenn das Spiel erfolgreich ist, dann kannst du die Idee schützen lassen. Manuel, genau. Ja. Aber jetzt haben wir eben gerade gesprochen, da hat man so eine gemeinsame EG, dann sagt DC, ja, wunderbar, machen wir, ist in Ordnung. Ja, hat man dann freie Hand oder muss man da jeden Handschlag überwachen lassen? Muss man da alles vorzeigen? Inwieweit wird man da eingeschränkt, auch als Illustrator, grafisch oder für eine Gestaltung? Oder hat man da erstmal freie Hand und die gucken dann da wohlwollend drauf? Beschreib mal so ein bisschen, was in den letzten Monaten passiert ist.
Also ich würde es andersrum formulieren. Also für mich persönlich, dass ich eine Spielkarte entwickeln kann von der Mechanik her und da kommt später ein original Batman DC-Bild drauf. Das ist eine große Ehre. Also, und auch das Cover, ich finde es so genial und freue mich so drüber. Und das heißt, alles, was wir von DC bekommen haben, da war ich super happy. Was halt tatsächlich nicht ging, war der Spielplan, weil es gibt keine Illustration von irgendeinem bekannten Batman-Illustrator, der einen Spielplan, wie wir ihn brauchen fürs Spiel, von schräg oben gemalt hat. Das heißt, den durfte ich dann illustrieren und der wurde natürlich dann, der musste freigegeben werden. Na klar, das muss so aussehen, dass es zu Gotham City passt und die Begrifflichkeiten da, das muss alles richtig sein. Und aber wie gesagt, ich empfinde das nicht als Einschränkung, sondern als Riesenehre.
Das heißt aber jetzt auch wirklich nochmal im Klartext, du hast nicht Batman illustriert. Sondern die Zeichnungen, die Illustrationen, also außer dem Spielplan und halt die drumherum Sachen so.
Ja. Ja, genau, die Grafiken, also die Spielkarten und so, da hast du halt wirklich diese tolle Comic-Grafik, wie als würde es dir aus dem Comicbuch entgegenspringen. Mhm. Und genau, aber der Spielplan, der war in der Form halt einfach, den mussten wir oder den musste ich illustrieren und das war natürlich auch eine Riesenfreude, das machen zu dürfen.
Sind es dann alles komplett neue Illustrationen, die jetzt für das Spiel erstellt wurden? Oder sind es Sachen, die dann auch schon in Comic-Heften oder in sonstigen Illustrationen erschienen sind? Also gibt es da Hommage, gibt es da Anlehnungen oder komplett neu auch? Ja.
Nee, das sind Sachen, die schon irgendwo vorgekommen sind, die irgendwo die irgendwo vorhanden sind. Die durften wir dann halt verwenden.
Naja.
Du hast eben von einem Match gesprochen. Das heißt, das Thema hat dich schon interessiert oder schon immer wieder interessiert. Wenn man selber zeichnet und dann auch als junger Mensch und an den Sachen Freude hat, dann zeichnet man ja Dinge und dann versucht, was nachzuzeichnen und so weiter. Warst du schon selber im Batman-Bereich unterwegs? Hast du Batman selber schon mal vorher gezeichnet? War das schon ein Anliegen, dass du in dieser Welt auch mal was für dich so gemalt hast? Im heimlich und im stillen Kämmerlein vielleicht?
Ja. Yeah. 1000 Mal. Also ich glaube, damals 1989 war ich im Kino in den Tim Burton Batman und da habe ich erstmal einen großen Batman bei mir auf die Kinderzimmerwand gemalt, irgendwie 2 Meter groß. Meine Mutter fand es so mittel. Klar, also ehrlich gesagt, ich hätte gerne eine Zeitreise. Dann würde ich zurückreisen und würde dem 12-jährigen Michael in die Schule gucken, der anstatt Hausaufgaben zu machen Comics liest und würde ihm sagen, so, mach weiter, ist genau richtig. Das kommt alles gut aus. Das ist Recherche, du wirst es später mal brauchen. Physik nicht so viel, aber das Comic, das mach mal ruhig weiter. Ja, das würde ich gerne machen.
Interessanterweise hattest du im Podcast 2023, als es um Drachenhüter ging, wurdest du auch mal gefragt, wie sieht es denn aus, mal an einer großen Lizenz mitzuarbeiten? Hast du da Interesse? Und da ging es dann damals unter anderem um Star Wars und hast gesagt, naja, ich weiß nicht, ich gucke mir das aber lieber an. Und du habest sogar, sagtest du damals, eine Anfrage zur Gestaltung eines Herr-der-Ringe-Spieles abgelehnt. Begründung, ich zitiere Michael Menzel 2023, das sehe dann ja aus vielleicht wie Andor. Hat das jetzt diese neue Regelung, die wir jetzt bei Batman Gotham City Crimes haben, dass da auch viel von außen gekommen ist, verhindert, dass Gotham City aussieht wie Andor?
Also erstmal ist es gruselig, wenn man mit seinen eigenen Aussagen konfrontiert wird. Man muss dann, oh Mann, das habe ich gesagt, wow.
Ist alles noch zu hören, Ausgabe Nummer 5 vom Spielbox-Podcast.
Ja, okay. Bei Herr der Ringe ist es tatsächlich so, weil das halt Andor halt sehr stark davon inspiriert ist, wie wahrscheinlich fast jede Fantasy-Welt. Klar. Ich glaube, wenn ich Herr der Ringe illustrieren würde, dann sehe das sehr nach Andor aus. Gotham ist was ganz anderes, sieht überhaupt nicht wie Andor aus. Und ich habe auch den Stil da ein bisschen angepasst, ein bisschen mehr dieses, dass eine schwarze Outline da ist, eine Kontur, also dass es mehr comic-mäßig aussieht. Also sieht jetzt nicht wie ein typischer Menzel-Spielplan aus, würde ich sagen.
Du hast aber auch gesagt im gleichen Podcast, du hättest kein Problem damit, falls andere Grafiken zu einem Menzel-Spiel machen, und das ist ja hier jetzt auch der Fall. Also von daher passt das ja auch. Es gibt so viele unterschiedliche Batmans, auch in verschiedenen Universen und in der Zukunft und so weiter. Vom Cover her sind wir eher so in der klassischen Batman-Timeline. Man sieht Catwoman oben mit ihm stehen. Wo befinden wir uns da? Welche Ära, sage ich jetzt mal, von Batman hast du da gewählt für das Spiel?
Also es ist sehr, sehr klassisch. Also es ist sehr so wie, ja, also es ist nicht irgendwie Zukunft oder super freakig. Es ist wirklich so sehr, sehr klassisch. Du hast die ganzen klassischen Superschurken werden auftauchen, womöglich viele davon. also es ist so, also wie man sich ein Spiel vorstellen würde, glaube ich.
Es ist ja kooperativ. Kannst du uns sagen, wie das denn aufgeteilt wird? Also spielt die ganze Gruppe Batman gemeinsam? Spielt einer Batman, einer Catwoman, der andere Robin und so weiter? Oder wie ist das aufgeteilt? Wird es da so verschiedene Rollen geben? Oder ist es ein Detektivabenteuer, wo wir gemeinsam einen Fall lösen? Ist egal, wie viel mitspielen.
Nee, wir sind schon, also einer von uns spielt Batman. Batman muss auch immer mitspielen. Und dann...
okay.
Ja, macht Sinn.
Ja, genau, Urlaub. Nee, Batman ist dabei, Nightwing ist dabei, Batgirl und Batwoman. Und sind die Charaktere, die wir wählen können. Und
Catwoman nicht, obwohl sie auf dem Cover ist, oder?
Genau, Catwoman ist, das fand ich ganz interessant, dass Catwoman ist, und das ist auch DC ganz wichtig, ist ein ambivalenter Charakter. Also der ist nicht nur nett und auch nicht nur böse. Und es ist wirklich ein richtiges Batman-Spiel. Und wir haben versucht, diese ganzen Dinge auch abzubilden. Also, ne, du hast auch bestimmte Bösewichte, wo du, wenn du spielst, sagst, ah, typisch, so. Typisch. Das passt zu ihm so. Und also das war ganz wichtig, dass es eben nicht einfach irgendeine Lizenz ist, sondern wir haben jetzt ein Batman-Spiel und das steckt da wirklich in jedem Element steckt das ganz tief dran.
Ja, ist ja schon klassisch. Catwoman gehört ja nicht zu Team Batman, auch wenn sie ab und zu mal eine Affäre haben oder so, ist sie ja durchaus auch oft ein Villain oder ein halber Bösewicht, das stimmt schon, ja. Sehr schön. Ja. Es gibt, kannst du uns noch so ein bisschen, wenn es jetzt nicht wie Robin Hood ist und nicht wie Andor, magst du uns so ein bisschen erzählen, wie man so an, ist es ein Kampagnenspiel, was man mehrmals spielt, verändern sich dann die Rätsel oder ist es einmal und so und dann ist man durch oder so ein bisschen Eindrücke geben, wie so der Spielablauf funktioniert?
Also es sind verschiedene Abenteuer, die man hintereinander wegspielt und da gibt es auch unterschiedliche Varianten von dem jeweiligen Abenteuer und irgendwann hast du es, glaube ich, dann durchgespielt und wir haben ein ganz neues Bewegungssystem, ein neues Kampfsystem, das sind alles Sachen, die es so noch nicht gab und auch da wieder alles sehr, sehr thematisch. Also wir haben zum Beispiel die Presse, die immer wieder unsere Identität auch aufdecken will und je nachdem, wo wir unseren Zug dann beenden oder die Runde beenden, sind wir halt sicher vor den neugierigen Blicken. Oder? Also wenn wir irgendwie auf irgendeinem Kran sitzen oder irgendwo auf dem Dach, dann sind wir sicher. Aber wenn wir mitten auf der Straße stehen geblieben sind, dann kriegen wir ein Blitzlicht und davon zu viele kriegen ist nicht gut, weil dann irgendwann wissen alle, wer ich bin. Und solche Sachen, also ein Höhenunterschied ist in dem Brett, also das macht einen Unterschied, ob du auf dem Dach stehst oder auf der Ampel oder auf dem LKW obendrauf oder ob du unten auf der Straße bist. Also all die Sachen, die man sich wünschen würde, die in einem Batman-Spiel enthalten sind.
Kosmos lässt ja momentan relativ wenig raus zu dem Spiel. Das ist ja alles noch geheime Kommandosache, das wird erst kurz vor Essen präsentiert. Was wir hören ist, Menschen, die die Spielanleitung ungern lesen, soll geholfen werden. Das Einstiegsabenteuer soll quasi als Spielanleitung funktionieren. Kannst du uns das mal erklären, wie das gehen soll?
Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Du lernst die ersten Sachen, bevor du überhaupt anfangen kannst, kriegst du halt erklärt, aber dann kannst du die halt schon ausprobieren und dann kannst du halt schon da und da hingehen und dann machst du das und das, kriegst du diese Information dazu und dann geht das Spiel weiter. Also am Ende der ersten Partie hast du sowohl das Spiel erlernt als auch schon gespielt. Und das ist ja so ein Ding bei mir, weil ich halt selber so ungern Regeln lese, dass ich gerne, wenn es möglich ist, das halt schon direkt ins Spiel verpacke. Und das ist trotzdem ein vollwertiges Abenteuer, es ist spannend, es ist nur halt, du musst halt nicht erst alles lesen oder alles erklärt bekommen, bevor du losspielen kannst, sondern kannst halt schon im Abenteuer das erlernen.
Batman ist ja auch bekannt oder wird auch in vielen Comics eben als Greatest Detective, also als großartiger Detektiv, so ein bisschen Sherlock Holmesig auch teilweise unterwegs. Der Titel erinnert mich auch so an diese alten klassischen Sherlock-Holmes-Spiele, wo man dann eben halt auch durch die Stadt geht und dann versucht, Clues miteinander zu verbinden. Du hast Kämpfe und so auch erwähnt, das spielt bei Batman und Actionfilmen natürlich auch immer eine große Rolle. Aber es gibt ja zum Beispiel auch so Bösewichte wie Riddler. Also wird man auch so klassische Escape-Room-artige Rätsel lösen müssen? Kannst du uns da schon was andeuten? Oder also ich erwarte bei dem Detektivspiel schon auch, dass ich da irgendwas entschlüsseln muss oder irgendwie kombinieren muss und nicht einfach nur bringe Plättchen A zu Punkt B oder so.
Ja, also dann wird deine Erwartung voll erfüllt. Also auch das. Also es ist nicht, es ist kein Escape Room Spiel, es ist kein Exit oder so, wo du halt nur rätselst. Aber das ist ein Bestandteil dessen, dass du halt das und das ist passiert. Wir haben den und den Tatort, aber wir wissen nicht, wo der Täter ist oder wie er da hingekommen ist. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Element bei Batman und deshalb auch in dem Spiel. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass da Schlägertruppen auf den Straßen unterwegs sind und wir auch mal zwischendurch ein paar Bösewichte verhauen müssen, damit wir damit Gotham nicht dem Chaos anheimfällt. Und also wie gesagt, das ist all das, was man so bei Batman erwarten würde, ist da drin.
Auf der Packung steht jetzt oder auf der Webseite momentan, wir haben es ja auch noch nicht vorliegen, 2 bis 4 Mitspielende, 60 Minuten ab 12 Jahren. Frage 1, warum kein Solo-Modus? Also was erfordert, dass man zu zweit spielt? Und es würde sich doch auch anbieten, bei Batman alleine als Batman unterwegs zu sein, oder? Hast du darüber nachgedacht oder war das keine Option?
Also es kann, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ehrlich gesagt gar nicht so.
Dabei gefühlt hat momentan jedes Spiel, auch wo man es nicht erwartet, einen Solo-Modus, das ist irgendwie gerade so ein Trend. Ja.
Nee, hätte man bestimmt auch machen können, ist einfach, also ich weiß nicht, Gesellschaftsspiel, keine Ahnung. Ich komme aber es spricht nichts dagegen, dass du zwei Helden gleichzeitig spielen würdest. Ja, du kannst es mit Sicherheit auch allein spielen. Einige Testpartien, gerade am Anfang musste ich halt auch alleine machen. Da spricht nichts dagegen, das alleine zu spielen. Aber es gibt keinen Solo-Modus.
Wie antwortest du den Leuten, die sagen, oh, ich habe mit Batman noch gar nichts zu tun, aber ich habe alle Spiele von Michael Menzel gespielt und das würde ich trotzdem gerne erleben. Also wie viel Vorwissen muss man mitbringen? Wie holst du Leute ab, die vielleicht noch gar nicht Batman gespielt haben und dann aber auch im Anschluss für richtige Hardcore-Batman-Fans, wie viel steckt da dann drin, was es Neues zu entdecken gibt für Freaks?
Also Batman-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Also das ist, wie gesagt, es ist alles drin, was man sich wünschen würde von einem Batman-Spiel. Eben die Detektivarbeit, aber auch die Action, also sogar das Batmobil. Also es ist alles da. Ja, genau. Und allen anderen, die vielleicht gerne kooperativ spielen oder die schon mal ein Michael Menzel-Spiel gespielt haben, die, also das halt, ich glaube, was die vielen Leute mögen, ist halt, wenn es thematisch passend ist, ne? Und wenn das Thema ernsthaft und seriös aufgegriffen wird. Also ich weiß, bei Andor war es immer so, dass die Leute sich so gefreut haben über die Bauern. Dass die Bauern so eine wichtige Rolle spielen. Du musst sie retten, du musst sie in die Burg bringen, dann beschützen sie mit die Burg, aber sie können das nicht einfach so auf dem Feld. Und das sind so thematische Geschichten und das ist bei Batman genauso. Also das ist so, wie ich halt meine Spiele entwickle. Ich komme halt gerne vom Thema.
Dann bleibt noch abschließend die Frage, ich hatte es ja eingeleitet, mit welchem enormen Output du gestartet bist in deiner Illustratorenkarriere, 100 Spiele innerhalb von 10 Jahren. Ich habe jetzt mal so eben bei looting.org geguckt, es gibt ja auch eine deutsche Datenbank, wo man nachgucken kann, da stehen dann so etwa 140 Illustrationen, das heißt, es ist etwas weniger geworden. Auf der anderen Seite bist du ja unter die Autoren gegangen. Hängt das miteinander zusammen, dass du sagst, du bist jetzt mehr im Autorenbereich und nimmst weniger Illustrationsaufgaben an?
Also ich glaube, illustrierte Spiele sind tatsächlich weit über 500. In den ganzen Jahr, seitdem ich das mache, aber vor 1-2 Jahren habe ich für mich beschlossen, dass ich das mit dem Erfinden ein bisschen forcieren will, weil bisher war es halt immer so, dass ich das sozusagen nach dem normalen Job noch zusätzlich mich hingesetzt habe, okay, und jetzt muss ich noch einen anderen erfinden, jetzt mache ich mal einen Robin Hood und das war auch gut so und richtig so, aber jetzt gönne ich mir gerade so ein äußerst arbeitsreiches Sabbatical, indem ich halt nicht illustriere, dadurch auch ganz andere Abgaben habe, aber halt mich auf das Erfinden konzentriere und also bisher macht's riesig Spaß und macht einfach ganz, ganz viel Laune. Illustrieren tue ich nach wie vor, halt die eigenen Sachen oder auch so. Ich kann gar nicht ohne, aber es ist halt jetzt momentan nicht so, dass ich ganz viele, 10 neue Spiele im Jahr oder so illustriere. Das gönne ich mir jetzt gerade mal, dass ich das momentan nicht mache, aber das kann auch wieder kommen.
im Podcast 2023 hattest du auch gesagt, das Problem ist die Zeit, alles gleichzeitig zu machen. Und du machst momentan Detox. Also du hättest dann dich ein bisschen da von dem Illustrationsbereich rausgezogen. Und das Ergebnis ist, dass wir jetzt Batman Gotham City Crimes bekommen. Im Oktober zum Essen in Essen soll es da sein. Der Verlag wird das erstmals Anfang Oktober auf einer Presseveranstaltung erstmals zeigen in Deutschland. Und dann sind wir gespannt, dass es dann, wenn es dann in Essen da ist, wenn sich alle auf Gotham City stürzen können. Wir sind sehr gespannt. Manuel vor allem, der sich mit Batman ganz ausgezeichnet auskennt. Da werden wir dann mal gucken, ob du irgendwas entdeckst da drin, was für dich auch noch neu ist. Kannst du dann im nächsten Podcast ja hier berichten.
Unbedingt, ich will jedes Easter Egg da drin finden. Und ich wünsche mir, also Herr Dr. Rainer Knizia kommt ja immer im Kostüm. Also ich erwarte dich im Kostüm im Oktober, ne? Auf der Messe und beim Kosmos-Event auf jeden Fall. Also wenn da keine Batman-Maske kommt und kein Cape, dann weiß ich auch nicht.
Also wie gesagt, bei allem, was du dir so von Batman versprichst, würde ich sagen, ja. Das steckt alles drin. Bei der Sache also, mit dem Verkleiden.
du kannst auch die Catwoman-Suit anziehen. Also das überlasse ich dir.
Ja.
Michael, sei ehrlich, du bist schon seit einem halben Jahr im Fitnessstudio und arbeitest an deinem Oberkörper.
Und an der dunklen Stimme. So, liebe Kosmos-Redaktion, wenn ihr das jetzt hört, also ihr wisst, was euer Job ist, ne?
So. Alles klar. Dann, Michael, herzlichen Dank für die Zeit. Hat wieder viel Spaß gemacht, das Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke. Und dann sind wir sehr gespannt auf das, was wir da in einigen Wochen dann zu sehen und zu spielen bekommen. Und dann werden wir mal schauen, wie es dann bei allen so ankommt. Wir werden sicherlich an dieser Stelle nochmal berichten. Danke für die Zeit und danke, dass du bei uns mal wieder zu Gast warst. Michael,
danke euch. Dankeschön.
Tschüss.
Vielen Dank an Michael Menzel und an Kosmos für dieses schöne Gespräch, was uns sehr viel Informationen gegeben hat. Also ich freue mich jetzt noch mehr als vor dem Gespräch auf dieses Spiel, auch wenn ich ein bisschen enttäuscht bin, dass ich meine Wette verloren habe, dass es kein Robin Hood Spiel mit dem Batmobil ist. Aber das, was er erzählt hat, klingt schon wirklich nach 120% Batman.
Ja, und vor allem das Spannende ist ja auch, wir haben ja gehört, wie sehr er an der Sache dranhängt und wie es für ihn persönlich ein Anliegen ist. Und das sind natürlich dann auch beste Voraussetzungen für ein spannendes Spiel, wenn jemand sagt, ich gehe da mit Herzblut ran und ich mache nicht nur einfach eine Auftragsarbeit. Und das haben wir ja sehr gehört, wie das Thema Batman auch sein Leben schon seit langem bestimmt hat. Und von daher, ich bin sehr gespannt, was wir da im Oktober auf den Tisch bekommen werden.
Ja, und wir werden es uns ja auch anschauen. Also das heißt, in der Folge, die wir dann aus Morschen mitbringen vom Presseevent von Kosmos, da können wir dann erste Eindrücke dann auch, die wir ja dort gewinnen, hier im Podcast verpacken. Freue mich drauf. Gut, ebenso freue ich mich. Ich habe gerade das aktuelle Heft durchgeblättert, was hier kurz vorm Podcast bei mir im Briefkasten gelandet ist. Wir sind im Jahr 1996, Ausgabe 4 in der Rückschau, bevor wir ins aktuelle Heft gucken.
Ich wollte gerade sagen, hat man dir das Heft 4 1996 das geliefert?
Das wäre es noch so, einfach so aus Versehen.
Und wozu machen wir ein neues Heft, wenn man einfach das alte ausliefern kann? Das ist natürlich, die Frage.
Das wäre meine Marketingidee. Collect, wir machen sie jetzt wie Locana. Wir bringen einfach so Oldschool-Hefte mit Glitzer raus. Das ist doch voll die Geschäftsidee. Einfach sagen, die Ausgabe 4,96 mit Glitzer. Man muss aber so Booster kaufen, da sind dann 8 Hefte drin und eins glitzert.
Das ist dann unique, genau.
Ja,
da müssen wir dann gucken, welches das ist. Wir sprechen, deswegen kommen wir auf den... haben wir diese Kurve eingelegt. Wir kommen natürlich wie jeden zweiten Monat beim Spielboxcast dazu, dass wir mal eine Rückschau machen. Was war vor 30 Jahren in der Spielbox? Ich hatte da in den letzten Ausgaben des Podcasts schon öfter darüber gesprochen, dass da 96 was Interessantes passiert ist. Und das ist jetzt tatsächlich auch der Fall. Das Heft 496 ist da. Das kam dann also auch im August raus. Und zu dem Zeitpunkt wussten dann endlich alle, was das Spiel des Jahres 1996. Es war El Grande, es ist eines der komplexesten Spiele, die bislang ausgezeichnet wurden als Spiel des Jahres. Überschrift auch in der Spielbox, Herausforderung. Man hatten also nicht wenige damit gerechnet, dass es dann doch eher ein anderes Spiel wird. Es gab in dem Jahr übrigens gleich 3 Sonderpreise. Das soll ja passieren, dass die Jury Sonderpreise vergibt, Manuel. Es gab einen Sonderpreis Kinderspiel, den gibt es natürlich heute nicht mehr, weil es ein Kinderspiel des Jahres gibt. Dann gab es einen Sonderpreis Schönes Spiel, der ging an Venice Connection von 3 Magierspiele. Und es gab einen Sonderpreis Geschicklichkeitsspiel, der ging an das Spiel Karabande von der Firma Goldsieber, ein Schnipsspiel auf Holzplatten, die aneinander gesteckt wurden. Da rauschten Karomsteine an Banden entlang und sausten durch die Gegend. Ein Spiel von Jean de Puel, richtig dicker, großer, schwerer Karton. Alle Leute haben nur gesagt, Hammer, dass man sowas rausbringen kann. Momentan in einer Phase, wo viele Verlage sparen, die Boxen kleiner machen, am Spielmaterial ein bisschen einsparen, wäre sowas fast undenkbar, dass jemand so ein Spiel herausbringt. Und alle sagten, das müsste eigentlich das Spiel des Jahres sein. Nein, wurde es nicht. Es kriegte einen Sonderpreis. Und es wurde El Grande. Wolfgang Kramer stand zum dritten Mal zusammen, in diesem Fall mit Richard Ulrich auf dem Treffchen, ein drittes Spiel des Jahres. Und deswegen beschäftigt sich die Spielbox in dem Jahr 1996 natürlich mit Wolfgang Kramer. Zeigt einmal, wie erfolgreich er zu dem Zeitpunkt schon war, wie viele Spiele er gemacht hat, wie ein bisschen das Spiel entwickelt worden ist. Und natürlich wird diskutiert, was ist das für ein Spiel, wie komplex ist das Spiel und was hat die Jury dann eigentlich vorher gesagt, was sie für Spiele haben wollten und lösen sie das wirklich ein tatsächlich. Das tut sie, denn sie hat ja im Jahr davor gesagt, mutet uns etwas zu, verlangt uns etwas ab aus Sage von Sinnes Ernst, dem damaligen Vorsitzenden im Jahr 1995, nachdem Siedler von Catan Spiel des Jahres wurde. Und tatsächlich hat die Jury durchgezogen und hat zumindest im Jahr 96 ein deutlich komplexeres Spiel zum Spiel des Jahres gewählt. El Grande, wie ich finde, auch heute noch ein ganz herausragend gutes Spiel.
Eines meiner Lieblingsspiele tatsächlich damals auch gewesen, die mich wieder in diese Welt zurückgeführt haben, weil ich gemerkt habe, das kann mehr sein als nur die klassischen Familienspiele, die man so kannte. Ja.
Und es gab sehr, sehr viele Erweiterungen und Varianten dazu. Es gab vor einigen Jahren eine sehr schöne Neuauflage bei Hans im Glück und ich habe mit Menschen, die 1996 noch gar nicht gespielt haben, dieses Spiel vor kurzem auf den Tisch gelegt und sagten, oh, 30 Jahre altes Spiel. Und dann sagten die, das ist ja großartig, dieses Spiel. Also das ist ein Ding, an dem die Zeit für mich eigentlich vorbeigegangen ist, denn es ist auf den Punkt und es ist richtig großartig designt. Deswegen finde ich eine sehr, sehr gute Entscheidung damals, dass es El Grande geworden ist. Ja, und wenn man dann so ein bisschen durch die Spielbox dieses Jahres blättert, dann findet man da doch heraus, dass die Kollegen und Kollegen da ein bisschen unzufrieden waren mit dem, was sie teilweise auf den Tisch bekommen haben. Da fielen doch einige harte Urteile über Spiele, das muss man schon sagen. Also da gab es dann durchaus mal eine 3 und eine 4 im Spielreiz, zum Beispiel für Thrill von Effig Schmid, ein Spiel, das sich erinnert so ein bisschen an den an diese Automaten, diese Geldspielautomaten auf den Kirmes, auf der Kirmes, wo man so Münzen reinschmeißt, die dann nach vorne geschoben werden und unten plumpsen dann wieder ins Schacht runter. Das konnte man damals auch spielen, gefiel aber den Rezensenten der Spielbox überhaupt nicht. Viel mehr gefallen hat dann das Spiel Wat 'n Dat von Claude Weber, damals bei Ass herausgebracht, ist mittlerweile in verschiedenen Auflagen erschienen. Ein kooperatives Spiel, wo man im Wechsel Stäbchen und Murmeln oder ich sag mal so Marker auf dem Plan liegt und versucht dann Begriffe darzustellen, die anderen erreichen müssen. Man muss es aber immer abwechselnd machen. Natürlich legt der eine immer das, was ich nicht gebrauchen kann, weil ich was anderes im Kopf habe. Eine eigentlich sehr hübsche Geschichte, auch ein Startpunkt irgendwo für Spiele, wo man kooperativ ohne Kommunikation etwas miteinander lösen musste. Da gab es gute Noten für. Und das Spiel war ja dann auch der auf der Auswahlliste zum Spiel des Jahres. Ja, dann gibt es einen zweiseitigen Nachruf, geschrieben von Erwin Glonegger, damals auch bei Ravensburger unterwegs. Der kannte nämlich den Mann, über den er gesprochen hat, sehr gut. Es geht um Friedhelm Merz, den Begründer des Merz-Verlages. Jetzt müssen wir nochmal ganz vorsichtig sein. Es geht um Friedhelm Merz, nicht um Friedrich Merz, muss man heutzutage bei angesichts des aktuellen Bundeskanzlers ja sagen. Friedhelm Merz hat den Merz-Verlag begründet, war Verleger, Journalist, war Geschäftsführer des Vorwärts-Verlages, hat dann gesagt, wir machen mal was im Bereich Spiel, hat die Spielbox gegründet, die ersten Nummern an den Start gebracht, hat dann als Idee aus dem Spielbox-Heft dann gesagt, wir brauchen mal ein Lesertreffen, dadurch sind dann tatsächlich die Spielertage in Essen entstanden, 1983 erstmals mit 5000 Besuchern und das hat alles Friedhelm Merz angestoßen, hat später dann auch noch dafür gesorgt, dass mit der Pöppel Revue eine weitere Kritikerzeitschrift rausgekommen ist, also er hat wahnsinnig viel angestoßen und er ist leider im Jahr 1996 im Alter von nicht ganz 59 Jahren verstorben, viel zu früh. Es gibt also einen langen Nachruf von Erwin Glonegger, wo er nochmal das Leben und das Wirken dieses Mannes würdigt, der zu dem damaligen Zeitpunkt bereits 115.000 Menschen nach Essen gebracht hat. Eine für die damalige Zeit ungeheure Zahl, die sich für Messen und für Brettspiele interessiert haben. Heute wissen wir, wird in diesem Jahr die Messe die doppelte Anzahl an Menschen hereinlassen. Das ist daraus geworden. Im Nachgang hat ja vor allem auch seine Tochter Dominik Metzler diese Messe lange Jahre intensiv weitergeführt und aufgebaut und ausgebaut. Die war ja auch bei der allerersten Messe schon in der Volkshochschule dabei, bei den 5000 Besuchern, die da sich da gegenseitig auf den Füßen gestanden haben, weil die Begeisterung so groß war. Und es gibt auch noch einen kleinen Nachruf vom Vater unseres Seniorchefs, Jens Nostheide, Werner Nostheide, hat auch noch ein paar Worte über Friedhelm Merz geschrieben und er hat gesagt, er hat nochmal gewürdigt, was Friedhelm Merz geleistet hat für das Thema Spielen allgemein. Und er hat auch eine Reaktion bekommen von Friedhelm Merz selber, als der Nostheide Verlag seinerzeit die Spielbox übernommen hat. Die ging ja durch verschiedene Hände immer wieder, ist seit 1993 beim Nostheide Verlag. Und da hat Friedhelm Merz dann gesagt, ich freue mich, dass die Spielbox wieder in die Hände eines Spiele- und Spielzeugverlages gekommen ist. Also es war ihm wichtig, dass da fachkundiges Wissen unterwegs ist und dass dieses Heft gut betreut wird. Das heißt also, wir sind da auch in einer gewissen Weise mit verbunden, sehr intensiv verbunden sogar mit Friedhelm Merz. Und dieser Nachruf oder diese Nachrufe finden sich in der Spielbox Nummer 4, 1996. Blättern wir noch einmal diagonal durch. Was haben wir noch alles da drin in dem Heft? Eine Rezension zu dem eben angesprochenen Karabande. Da gab es tatsächlich zweimal die 9 und einmal die 10 in den Werten, in den Spielreiznoten. Das haben wir heutzutage auch nicht so oft. Wir haben allerdings dann auch wieder die eben schon beschriebene Kritik. Es gab ein Reisespiel von Marco Polo, das Marco Polo Reisespiel Frankreich. Das bekam dann auch einmal die 3 und zweimal die 4. Und unsere Rezensentin Dorothee Hess schrieb dann wortwörtlich dazu: Unbefriedigend ist hier, dass man zwar viel Wissen haben muss, letztlich aber das Glück doch eine entscheidende Rolle spielt. Bedenkt man dann auch noch den nicht gerade niedrigen Preis, das Spiel sollte 45 Mark damals kosten, dann sollte der Frankreich-Urlauber lieber 4 Marco Polo Reiseführer kaufen und sich damit über das Land informieren. Ja, so kann man natürlich auch über ein Spiel schreiben. Also das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Klare Meinung. Und ich habe gerade wieder gehört, die Spielbox-Leser finden es gar nicht so schlimm, wenn wir auch mal einen Verriss schreiben. Wir haben allerdings mittlerweile sehr, sehr viel mehr gute Spiele. Deswegen haben wir diese Totalausfälle, über die wir so schimpfen müssen, relativ selten im Blatt. Dann hast du gerade eben noch was erzählt, Manuel, zum Thema Sammelkartenspiele, da kennst du dich ja auch aus. Mhm. Was sagt dir das Sammelkartenspiel The Dragon Wrath?
Das kenne ich tatsächlich nicht.
Von King Cards. Wurde damals vorgestellt, ein vierseitiger Einleger in der Mitte mit kompletter Erklärung der Spielregeln und einer Auflistung aller verfügbaren Karten des Grundsets und des Enigma Booster Sets konnte man alles abkreuzen, was man schon hatte und was man nicht hatte.
Geil, das habe ich früher wirklich gemacht. So Hefte gekauft, ohne Internet Hefte gekauft und dann abgekreuzt, welche Karten ich habe.
Genau, und es gab dann 152 Karten im Basisset und 90 Karten im Erweiterungsset. Es gab einen Starter für 14,95, einen Booster für 4,95. Es wurde alles beworben und irgendwie habe ich nicht allzu oft was von diesem Spiel gehört, du scheinbar auch nicht. Jedenfalls gab es dann zwei Seiten weiter eine Rezension dazu. Der Zorn des Drachen, Déjà-vu-Erlebnis, irgendwie schon mal alles gehört, alles gesehen. Ja, kann man machen, sagt der Rezensent. In der Überschrift, für die einen ist es ein freches Magic-Plagiat, für die anderen eine willkommene Alternative zur Veröffentlichungsorgie des Marktführers. Magic war damals sehr marktbeherrschend. Und dann haben wir dann noch ein sehr schönes Zusammenfassen zum Ende. Alte Hasen der Sammelkartenszene werden The Dragon's Wrath ein wenig entdecken, was sie interessiert, es sei denn, sie stehen auf schöne Bilder. Die Grafiken dieses Sammelkartenspiels sind eine Galerie hervorragender zeitgenössischer Fantasy-Kunst. Die Illustrationen von Hoyo stechen etwas hervor, weil er scheinbar ein Faible für, Achtung, sehr leicht bekleidete Damen und Amazonen hat. Leider ist der Rest der Karten gegenüber der Illustration etwas lieblos gestaltet worden, schrieb Uwe Mölter, damals auch Autor für die Spielbox, danach auch Spieleredakteur, unter anderem bei Baigo und verschiedenen anderen Verlagen. Schöne Grüße. Das haben wir in der Spielbox von 1996 entdeckt. Ja, und dann blätter ich jetzt nochmal ein paar Seiten weiter. Es gibt eine Rezension zu Once Upon a Time, auch von einem Bekannten aus der Spieleszene, Wolfgang Lüttke, mittlerweile längst Redakteur bei Cosmos, damals Spielbox-Autor, und er schrieb über Once Upon a Time, über das Erzählspiel. Er lobt es sehr und es ist nicht verwunderlich, dass das Spiel dann einige Jahre später dann auch bei Amigo erschienen ist. Und es gab dann noch einen Text über TV-Spiele, wo man sich darüber geärgert hat, was für eine schlechte Qualität diese TV-Spiele haben zu TV-Sendungen. Spiel wäre unbefriedigend. Es gibt Dalli Dalli zum Beispiel.
Wie geil.
Was bin ich? Bonanza. Und das wird dich dringend interessieren, Manuel. Raumschiff Enterprise von MB-Spiele mit Videokassette. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie einen entsprechenden Videorekorder hattest du, ja.
Also das habe ich gespielt, ja.
Ja,
wenn die VHS-Kassette mit dem Klingonen, der einen immer in Stasisfelder verfrachtet.
Ja. Ganz genau, ja. Und das da kam dann auch raus und das kriegte dann tatsächlich im Gegensatz zu den anderen noch so ein Lob, dass das doch irgendwie mal einigermaßen nah dran war und dass man so ein bisschen das Gefühl wirklich rüberbekommen hat von einer Fernsehserie oder von einer Fernsehsendung. Bei allen anderen Sachen war man damals noch relativ stumpf, hat einfach dann ein paar Charaktere draufgepackt und hat dann ein einfaches Spiel drunter getan. Das kann man sich heute natürlich nicht mehr leisten. Und da war dann dieses MB-Spiel auch die entsprechende Ausnahme. Viel negative Kritik auch in der Spielwiese bei den Kurzkritiken zur Monopoly-Variante Classic Car, zu dem Plattenproduktionsspiel Charts von Michael Schacht bei Pjatnik, hat mir gar nicht so schlecht gefallen eigentlich damals. Da fand ich sogar die verschiedenen Namen der Bands und dessen, was die da gemacht haben, fand ich sogar relativ originell. Und auch unser Kollege Ludikus, der sich mit Zwei-Personen-Spielen und mit Schachspielen auskennt, sagte, das Spiel Quadro-Schach geht gar nicht. Also von daher viel Ärger, viel Genörgel in der Spielbox. Und die letzte Rezension, die ich erwähnen möchte, ist nochmal eine von Wolfgang Lüttke, der beschreibt, wie seine 5-jährige Nichte in das Zimmer stürmt und sagt, ui, was ist das denn? Denn sie hatte das Spiel Boing entdeckt, eine Metalldose von FX Schmied. Da nahm man einen Holzplöppel, da haute man dann drauf und die Murmeln, die oben auf dem Rand dieser Dose waren, hüpften dann in die Mitte in das Loch hinein und man versuchte so zu klopfen, dass die eigenen Murmeln übrig bleiben. Das war spielerisch sicherlich nicht so anspruchsvoll, aber für alle anderen Nachbarn, Familienmitglieder und so weiter, war es ein Riesenspektakel und entsprechend wird das auch von Wolfgang Lüttke gewürdigt. Normalerweise, glaube ich, hätte er eigentlich den Daumen nach unten gegeben, aber seine Nichte, ich glaube damals quasi 5 Jahre, da kam das sehr gut an und deswegen kriegst du das Spiel dann noch ein Okay. So kann es manchmal sein, wenn man Spiele beurteilt. Und dann ein kleiner Blick nach vorne noch und dann sind wir durch mit dem Jahr 1996. Eine Anzeige noch auf einer der hinteren Seite. Es geht um dasselbe Ziel wie beim Basisspiel. Die Anordnung der Karten, die Karten selbst und auch das Spiel zu zweit bewirken eine neue Taktik und Strategie. Ein ganz neues Spiel bewirkt Kosmos. Das Kartenspiel zu Die Siedler von Catan. Das kam im Jahr 96 raus und wir wissen, das hat auch eine riesen Erfolgsgeschichte mit diversen Auflagen, Namensänderungen, Fürsten von Catan und so weiter hingelegt. Das kam im Jahr 96 und wir saßen am Tisch, ich weiß noch, als es dann im Herbst präsentiert wurde, als wir das erste Mal gespielt haben, gesagt, ja, was soll das jetzt sein? Was will man jetzt noch machen? Dann haben wir festgestellt, das kann richtig was. Und dann merkte man, dass da richtig Substanz hinter war. Also der nächste große Kracher zum Thema Catan war im Anmarsch. Und das alles konnte man schon in zumindest einer Anzeige erahnen. Im August 1996, oder genauer gesagt im September, als das Heft 4 1996 rauskam, der Spielbox. Wer mal mag, kann wieder nachblättern.
Jetzt sind wir 30 Jahre später, 2026, auch Ausgabe 4. Was erwartet Leser und Leserinnen in dem Heft?
Also ich hoffe, die Abonnenten haben es schon im Briefkasten und sollten sich dringend beim Verlag melden, weil das haben wir nämlich schon ausgeliefert, das Heft. Wir haben in einer Riesenpacken Rezensionen. Die Sümpfe von Feyer sind dabei, Morty 30, Magic Shop, First Giants, wir reden über Astronauts, über Zaunkönig, Power Vakuum, die Ameisen von Amira, Stars of Idomea, also um nur ein paar zu nennen, wieder eine sehr, sehr bunte Sammlung, da ist sicherlich für jeden was dabei, aber wir haben auch viele spannende Geschichten im Heft. Wir haben natürlich ein Bericht von der Preisverleihung zum Spiel des Jahres. Wir haben ein Interview unter anderem mit Michael Kiesling, der uns etwas dazu sagt, wie er Azul Kids entwickelt hat. Ein neues Azul-Spiel, Titelgeschichte der aktuellen Spielbox. Und plötzlich ein Kinderspiel. Und wie kommt Michael Kiesling dazu, erstmals ein Kinderspiel zu entwickeln? Und in dem Interview lässt er dann auch durchblicken, natürlich gibt es mehr noch zu Azul, es wird noch ein Spiel kommen, im nächsten Jahr wird da wahrscheinlich noch etwas ganz Spannendes kommen. Also Azul-Fans sollten da unbedingt mal an der Stelle reingucken. Wir haben die Kollegin Sibyl Weitel eingefangen, damit sie mal kurz zwischendurch nach Hause kommt, ein paar Berichte schreibt, wo sie denn wieder überall gewesen ist. Sie war unter anderem in Wien, hat den Spieleautoren-Stammtisch dort besucht, mit vielen bekannten Spieleautoren, die es da einmal in der Woche treffen. Sie war in Paris, war an der Sorbonne, hat dort eine Spielesammlung besucht und dort mal nachgefragt, wie geht man dort mit Spieleforschung um und wie geht man dort mit Spielen um. Sehr interessant, auch für diejenigen, die in der Wissenschaft und der Forschung in Deutschland arbeiten, mal zu gucken, wie das in Frankreich passiert. Und sie war bei sich in der Nachbarschaft in Niedersachsen und hat die Grafikerin, Illustratorin Ari Oliver besucht, die die Grafik für das Spiel Zaunkönig gemacht hat. Wer sagt, habe ich noch nicht gesehen, aber das Spiel Tipperary hat sie auch gestaltet vor einigen Jahren bei Lookout. Und auch die wird hier porträtiert. Und wir haben einen sehr spannenden Bericht über Cover Stories, haben wir ihn genannt. Unsere neue Mitarbeiterin Alexandra Kämmerer berichtet über die Art und Weise, wie sich Cover verändern, wenn sie Ländergrenzen überschreiten oder von einem Verlag zum nächsten wechseln, dann werden dann manchmal kleine Änderungen vorgenommen, manchmal größere.
Kleine oder ganz große. Also ich finde es auch krass, dieses Cover, was im Retro-Look daherkommt bei der tschechischen Version und bei uns ein komplett anderes Cover hat. Da habe ich mich damals schon gewundert. Also sehr, sehr tolle Geschichte, weil das ja wirklich immer an den Markt angepasst wird und an die kulturelle an das kulturelle Gedächtnis auch, ja. Bestimmte Sachen funktionieren halt als Bildsprache nicht in manchen Generationen, in manchen Regionen. Das finde ich super, super spannend, wie da auch Verlage reagieren müssen.
Wie Verlage reagieren müssen oder wie sie bewusst nicht reagieren, weil sie sagen, da gibt es auch Verlage, die sagen, die Menschen kennen die Spiele, die sie haben wollen von Board Game Geek oder die kennen sie aus dem Netz und wenn wir jetzt ein neues Cover drauf machen, dann würden sie die vielleicht gar nicht finden. Also es gibt Denkrichtungen in beide, es gibt also Denken in beide Richtungen und es ist so, dass die Verlage auch sehr unterschiedlich damit umgehen und zu überlegen, was packen wir eigentlich nach vorne aufs Cover. Und das hat alles Alexandra Kämmerer herausgearbeitet. Spannende Sache zu lesen, das alles in der aktuellen Spielbox 4 2026. Und wer sie noch nicht hat oder noch nicht Abonnent ist, der kann dann gerne mal reinschauen. Das Ganze gibt es auch digital zu abonnieren beim Nostalde
Verlag. Eine wortfindige Frage an dich, wenn ein Verlag ein Cover ändert, ist es dann eine Coverversion?
Herzlichen Glückwunsch. Nein, großartig beobachtet, Manuel. Ich erwarte demnächst auch ähnliche Textvorschläge von dir für die Spielbox. Dann haben wir auch da noch einiges zu schmunzeln. Ja, natürlich ist es eine Coverversion, of course.
Sehr schön. Dann schließen wir doch diesen Podcast mit diesem Karlauer. Folgt uns auch gerne für die nächste Episode, Ausgabe 39, auf allen Podcast-Kanälen, wo ihr diesen Podcast hört, findet ihr uns. Gebt uns dort gerne auch Bewertungen, wenn das System das dort zulässt. Das hilft uns bei der Sichtbarkeit. Oder schickt euren Freunden einfach einen Link zu dieser Folge. Das ist natürlich auch super. Einfach sagen, hör doch mal hier rein. Toller Podcast. Ihr könnt auch gerne Freunden den Link schicken und sagen, doofer Podcast, ist für uns auch egal.
Hauptsache sie klicken rein.
Leute, ja. Hauptsache sie klicken rein. Und wer die App von der Spielbox nutzt, kann uns dort drin auch finden, unsere zwei schönen Comic-gezeichneten Köpfe. Mhm. Also von daher viele Möglichkeiten, uns weiter zu empfehlen. Tut das, macht das gerne. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Gutes Spiel.
Tschüss.